Eigentlich kann ich das Mikrofon ausgeschaltet lassen, denn Sie haben jetzt alles gesehen und alles gehört, was Sie jetzt nochmal in anderen Worten sehen, nein, hören, wie es unsere Brüder und Schwestern im Haus Jona gehört haben. Vielen Dank an die Beteiligten. Wir sind ja heute als Hauskreis Braun, Hauskreis Out, Hauskreis Paul, wie auch immer wir uns nennen, und gestalten diesen Gottesdienst von A bis Z. Und das ist für mich hier dann immer auch eine Erleichterung, dass ich hier nicht alleine stehe, sondern dass wir irgendwo ein Team sind und die gleiche Idee versuchen, Ihnen darzustellen. Die Katrin habe ich da nicht vergessen. Die bleibt da stehen und die wird uns alles das lesen, was Bibeltexte sind. Also immer wenn die Katrin,
Christine heißt sie.
An wen er wohl jetzt gedacht hat. Ne? Immer wenn die Christine also jetzt das Wort ergreift und etwas liest, dann ist das Bibeltext. Können Sie sich an den Tag heute genau vor 11 Jahren erinnern? Wenn ich so durch die Reihen gucke, sehe ich ein Kind, was unter 11 ist, das ist da nicht gefragt. Alle anderen könnten das vielleicht wissen. Heute genau vor 11 Jahren. Der Herr Lotz hat mich vor knapp 3 Monaten gefragt, ob ich am 8.8. hier Gottesdienst halten könnte, vertretungsweise. Ich habe mich kurz mit meiner Frau visuell abgeglichen, weil sie macht unsere Terminkalender. Sie hat genickt, ich habe auch genickt und als wir hier vom Kirchhof runtergingen, hatte ich eigentlich das Thema. Der 8.8. vor 11 Jahren war der 8.8.1988, Schnapszahl. Das war ein Montag. Wir hatten einen Riesenandrang an allen Standesämtern in der Bundesrepublik. Damals waren wir gedanklich noch sehr stark mit Norddeutschland verbunden und so weiß ich, dass wir zumindest in Hamburg eine Massenhochzeit hatten, wo die Standesämter dem Anlauf nicht gerecht geworden sind und haben also mehrere Paare gleichzeitig geheiratet. Auch meine Frau und ich haben 1988 geheiratet. Wir waren irgendwo im Februar im Standesamt Offenbach, um das Aufgebot zu bestellen. Und wir haben gesagt, wir möchten gerne heiraten. Und da hat man uns mit deutscher Freundlichkeit gleich beschieden. Aber doch bitte nicht am 8.8., denn da haben wir schon so viele Termine. Wir sind flexibel dann auf den irgendwas im Mai ausgewichen. 12. Mit den Terminen, die macht meine Frau auch den Hochzeitstag, hat sie besser im Kopf als ich. Wir hatten 1988 dann 4 weitere Hochzeiten in unserer Familie und das war dann schon irgendwann Ende November dann schon ziemlich anstrengend. Also wieder Walzer tanzen und wieder Party, es war eine gewisse Sättigung erreicht. Aber eine Frage stelle ich Ihnen, Sie können sie nicht beantworten, vielleicht für Ihr Umfeld. Wie viele dieser Ehen, die am 8.8.88 geschlossen worden sind, mögen wohl heute noch bestehen? Oder wie viele der Ehen, die 1988 geschlossen sind, bestehen heute noch? Einige Beziehungen im eigenen Umfeld, in der Familie und im Familien- und Freundeskreis, die sind inzwischen beendet, die Partner sind geschieden. Statistisch wird im Moment in der Bundesrepublik Deutschland circa jede dritte Ehe, also genau 35% der Ehen, geschieden. Die letzten amtlichen Zahlen von 1997, wir hatten ca. 460.000 Eheschließungen und 188.000 Scheidungen. Das sind 2.000 Paare vor dem Standesamt jeden Arbeitstag und 800 Paare vor dem Scheidungsrichter jeden Arbeitstag. Der Scheidungsgipfel liegt nicht, wie Sie vielleicht vermuten würden, im verflixten 7. Jahr. Wenn Sie das erreicht haben, sind Sie eigentlich schon durch. Der Scheidungsgipfel ist im 5. Jahr erreicht. Und vor diesem Hintergrund gibt es neudeutsch einen Begriff, abkürzungsseitig natürlich verkürzt auf das Wesentliche, das ist der LAB, L-A-B. Als ich mit meiner Frau irgendwann in den letzten Jahren zu unserer Familie nach Norden gefahren bin, mich meine Schwester besucht und gefragt, kennst du eigentlich schon Christas neuen LAB? Bei uns gingen nur die Augenbrauen hoch, LAB, was ist denn das? Kennen wir nicht. Na Bruno, Ihr neuer Lapp, Ihr Lebensabschnittsbegleiter. Statt Ehepartner oder Lebenspartner heißt es eben heute Lebensabschnittsbegleiter. Was hat das nun mit dem Thema von heute zu tun? Denken Sie erstmal an die Liebesgeschichte von vorhin. Für diejenigen, die jetzt aufhören, habe ich da was verpasst? Nein, Sie haben nichts verpasst. Das war diese Lesung, der Lesungstext. Diese Beziehung zwischen Braut Jerusalem und Bräutigam Gott. Zur Erinnerung ein, zwei Verse aus diesem Abschnitt aus Jesaja.
Man nennt dich nicht länger verstoßene Frau und dein Land nicht die Verlassene. Nein, du heißt dann meine Liebste und dein Land die glücklich Verheiratete. Denn der Herr wird dich lieben und sich über dich freuen. Wie ein Bräutigam sich an seiner Braut freut, so wird dein Gott sich über dich freuen. Und du, Jerusalem, heißt dann die Begehrte und die Stadt, die nie verlassen wird.
Dieses gleiche Bild finden wir dann auch im Predigttext. Es geht auch hier um die Beziehung zwischen Gott und seinem Volk, mit einer Beziehung zwischen Braut und Bräutigam. Der Predigttext steht im Propheten Jeremia im 2. Kapitel.
So spricht der Herr: Ich gedenke der Treue deiner Jugend und der Liebe deiner Brautzeit, wie du mir folgtest in der Wüste, im Lande, da man nicht sät. Da war Israel dem Herrn heilig, die Erstlingsfrucht seiner Ernte. Wer davon essen wollte, machte sich schuldig, und Unheil musste über ihn kommen, spricht der Herr. Hört des Herrn Wort, ihr vom Hause Jakob und alle Geschlechter vom Hause Israel. So spricht der Herr: Was haben doch eure Väter Unrechtes an mir gefunden, dass sie von mir wichen und hingen den nichtigen Götzen an und wurden zunichte? Und dachten niemals, wo ist der Herr, der uns aus Ägyptenland führte und leitete uns in der Wüste, im wilden, ungebahnten Lande, im dürren und finsteren Lande, im Lande, das niemand durchwandert und kein Mensch bewohnt? Und ich brachte euch in ein fruchtbares Land, dass ihr äßet seine Früchte und Güter, aber als ihr hineinkamt, machtet ihr mein Land unrein und mein Eigentum mir zum Greuel. Die Priester fragten nicht, wo ist der Herr? Und die Hüter des Gesetzes achteten meiner nicht. Und die Hirten des Volkes wurden mir untreu. Und die Propheten weissagten im Namen des Baal und hingen den Götzen an, die nicht helfen können. Darum muss ich noch weiter mit euch und mit euren Kindeskindern rechten, spricht der Herr. Denn geht hin zu den Inseln der Kitäer und schaut und sendet nach Keder und gebt genau Acht und schaut, ob da selbst so zugeht, ob die Heiden ihre Götter wechseln und die doch keine Götter sind. Aber mein Volk hat seine Herrlichkeit eingetauscht gegen einen Götzen, der nicht helfen kann. Entsetze dich, Himmel, darüber. Erschrick und erbebe gar sehr, spricht der Herr. Denn mein Volk tut eine zwiefache Sünde. Mich, die lebendige Quelle, verlassen sie und machen sich Zisternen, die doch rissig sind und kein Wasser geben.
Ein langer Text. Wir nehmen einfach ein paar Bilder daraus. Und eins der Bilder ist hier der Brautschmuck. Wir hatten hier gestern eine große Hochzeit. Und da wurde nebenbei zum Schluss dann auch auf diesen Gottesdienst hingewiesen. Ich wäre fast da hinten im Boden versunken, weil gestern dieser tolle, freudige Gottesdienst, wo wir zwei aus der Gemeinde in die Ehe reinführen und sie begleiten. Und jetzt müssen Sie heute etwas hören über Beziehungskrisen. Das passt irgendwie nicht ganz zusammen, aber so ist das Leben. Auf jeden Fall kennen die beiden die Treue der Jugend die Liebe der Brautzeit, wie es in diesem Text hieß. Viele von ihnen sind verheiratet oder in einer festen Freundschaft. Die kennen diese Begriffe, dieses Verliebtsein, was sich zu Anfang einstellt, wenn man sich dem Partner zuwendet. Das ist dann dieses Prickeln im Bauch und die Mediziner sagen, das ist der Adrenalinspiegel, der steigt dann so langsam. Oder die feuchten Finger, wenn er vor ihrer Tür steht und vor dem Drücken des Klingelknopfes dann doch noch ein, zwei Sekunden verstreichen lässt und sich nicht traut. Oder die dicke Zunge, die Tür geht auf, sie strahlt ihn an und er weiß nicht, was er sagen soll. Alle vernünftig zurechtgelegten Sätze sind weg, Kopf ist leer. Wenn man sich dann für eine Partnerschaft entschließt oder mit und ohne Trausch oder ohne Trauschein dann zusammenlebt, einige Jahre, dann lässt dieses Gefühl, diese Anfangseuphorie in allermeisten Fällen nach. Es bleibt einfach nicht ewig bestehen. Und meine Frau hat ein- oder zweimal schon gesagt, ich möchte mal wieder dieses Herzklopfen spüren, wenn ich deinen Schlüssel in der Wohnungstür höre und du nach Hause kommst. Und dann ist bei ihr die Enttäuschung meist groß, wenn die Tür aufgeht und ich noch die Probleme des Arbeitstages im Kopf habe, schlecht gelaunt bin, mich nicht um die Kinder kümmern will oder kann und noch nicht abgeschlossen habe, statt mich mit ihr zu beschäftigen. Für mich, und ich hoffe immer, dass meine Frau das genauso sieht, ist die Ehe nicht der Zustand des ewigen Verliebtseins, sondern ist eine partnerschaftliche Beziehung, ein gegenseitiges Vertrauen, wo es zählt, dass man sich versteht, auch ohne Worte, in der man füreinander da ist, sich gegenseitig stützt und unterstützt. So nach dem Motto, wir gehen gemeinsam durch die Wüste, durch dick und dünn. Die Beziehung Gott Israel, beziehungsweise die Beziehung Jesus zu mir, das ist keine partnerschaftliche Beziehung, da hinkt dieser Vergleich. Aber es gibt auch hier diese rosarote Phase der Anfangseuphorie, wo alles einfach toll ist, diese Halleluja-Stimmung, wo man die ganze Zeit singend durch die Gegend zieht und immer nur an Jesus denkt. Und irgendwann lässt aber auch diese kindliche, sage ich jetzt mal, Begeisterung der ersten Stunden nach. Und dann wird die Beziehung geprägt von einem Vertrauen, von einem sich auf Jesus verlassen können, von einem Wissen, dass er da ist. Es gilt in jedem Fall, und das dürfen wir als Christen uns immer wieder vor Augen führen, was der Prophet Hosea gesagt hat, wie er es ausgedrückt hat.
Ich, Gott, nahm mich deiner an.
Und das gilt mit allem, was dazugehört. Gott nimmt sich unser an, nicht nur unserer Schokoladenseite. Der Predigttext hat das etwas anders, etwas deutlicher ausgedrückt.
Da war Israel dem Volk heilig. Wer davon essen wollte, machte sich schuldig. Und Unheil musste über ihn kommen, spricht der Herr.
Nach Hoffnung für alle, etwas moderner. Du gehörtest mir allein, sagt Gott. Wer sich an dir vergriff, machte sich schuldig und ich brachte Unheil über ihn. Da spricht so der eifersüchtige Ehemann. Da macht es ganz klar, die Braut Israel, die ist mein Eigentum. Und wer sich daran vergreift, der bekommt es mit mir, mit Gott zu tun. Wer sich der Braut nähert, der begeht eine Sünde, die Gott bestraft. Und die Braut, warum lässt sie das zu, dass sich jemand ihr nähert? Warum wendet sie sich vielleicht sogar ab? Was hat der Bräutigam Gott falsch gemacht, weil Israel untreu wird? Was ist die Ursache für eine Trennung? Zumal der andere, zu dem ich mich zuwende, für den ich meine Beziehung zu Gott aufgegeben habe, zumal der andere nichtig ist.
Mein Volk hat seine Herrlichkeit eingetauscht gegen einen Götzen, der nicht helfen kann.
Das ist deutlich, ne? Eine häufige Begründung, für die Trennung vom Partner oder auch von Gott ist Entfremdung. Wir haben das im Anspiel vorhin versucht darzustellen. Da heißt es, wir haben uns auseinandergelebt. Wir haben uns nichts mehr zu sagen. Wir sind einander fremd geworden. Dann nehmen wir an den Alltäglichkeiten, am Alltag des Partners keinen Anteil mehr. Wir leben dann nebeneinander her. Dann wissen wir gar nicht mehr, was den anderen bewegt, belastet und betrübt. Eigentlich interessiert uns der Partner dann schon gar nicht mehr. Er ist uns gleichgültig. Nach außen wird dann diese Fassade, diese Form, diese Familie, Beziehung eine ganze Zeit lang aufrechterhalten, gepflegt, aber in der Beziehung, da bröselt es bereits und da kriselt es. Und irgendwann, zur Überraschung der Umstehenden, der Freunde, der Bekannten, da bricht diese Beziehung zack auseinander. Und alle staunen nur, wie konnte das sein? Das war doch eine funktionierende Partnerschaft. Auch in unserer Beziehung zu Gott gibt es etwas Ähnliches. Wenn es dort mal kriselt, wenn ich nicht zu Gott sprechen kann, warum auch immer, dann nehme ich trotzdem an christlichen Veranstaltungen teil. Das ist mein Umfeld, da bewege ich mich. Ich kann sogar, weil ich das über Jahre praktiziert habe, beten. Ich kann Gebete sprechen. Die hören sich auch alle ganz toll an. Aber innen drin, da ist die Beziehung zu Jesus schon gar nicht mehr vorhanden. Das Gespräch mit ihm findet seit geraumer Zeit nicht mehr statt. Biblisch ausgedrückt heißt das dann:
Dies Volk ehrt mich mit seinen Lippen, aber sein Herz ist fern von mir.
Oder moderne Übersetzung: Diese Leute können schön über Gott reden, aber mit dem Herzen sind sie gar nicht mehr dabei. Oder übertragen auf die Partnerschaft: Er oder sie redet noch nett über seinen Ehepartner, aber mit dem Herzen, mit den Gedanken ist er oder sie schon bei ganz anderen Dingen oder bei ganz anderen Personen. Das ist dann die zweite mögliche Ursache für Beziehungskrisen: Untreue. Der Gegenüber, mein Partner, er erfüllt nicht die Wünsche, die ich für mich eigentlich habe. Meine Erwartungen stimmen nicht mit dem überein, was der andere leisten kann. Ich will leben, und zwar jetzt hier. Und wenn mein Partner das nicht unterstützen kann, nicht leisten kann, dann ist er eben der Falsche. Das kennen wir dann auch in der Bibel. Israel fällt von Gott ab. Das ganze Alte Testament ist voll davon. Es fängt schon früh an in Mose. Sie denken nur vielleicht an das goldene Kalb. Mose als Verbindung zu Gott ist mal gerade ein paar Tage nicht da und schon schreit das Volk Israel zu Aaron: Mach uns einen Gott. Und der tut das dann auch. Wir haben vor einigen Monaten in unserem Hauskreis das Buch der Richter gelesen. Alte Testament, verstaubte Kamelle, mögen Sie vielleicht denken. Da geht's aber hoch her. Viele spannende Geschichten, immer dieses Auf und Ab, dieses zu Gott hin, des Volkes Israel und das wieder weg. Gott kann quasi sagen, so nach dem Motto der Blümchen: Mein Volk Israel, sie lieben mich, sie lieben mich nicht, sie lieben mich, sie lieben mich nicht. Und so geht das auf und ab. Und jeder Abfall, jedes sie lieben mich nicht, wird irgendwie von Gott bestraft. Dieser Abfall von Gott ist dabei, gut zu wissen, immer ein bewusster Schritt des Volkes Israel.
Aber sie wollten nicht hören, noch ihre Ohren mir zukehren, sondern wandelten nach ihrem eigenen Rat und nach ihrem verstockten und bösen Herzen und kehrten mir den Rücken zu und nicht das Angesicht.
Nicht Gott wendet sich ab, sondern Israel. Nicht Jesus wendet sich von uns ab, wenn es dort kriselt in meiner Beziehung zu Jesus, sondern ich bin es. Ich gehe da mal 20 Jahre in meiner Vergangenheit zurück und da habe ich das dann auch live erlebt. Ich hatte ein Anliegen, wir formulieren das ja dann häufig hier so, ein Gebetsanliegen, was mir wirklich am Herzen lag. Es ging gar nicht mal so um mich, sondern um eine Person meiner Familie. Und da habe ich Wochen, Monate für gebetet und es tat sich nichts. Und irgendwann habe ich gesagt, wenn du, Gott, das jetzt nicht machst, bis dann und dann, dann bist du für mich gestorben. Er tat es nicht, er hat es auch bis heute nicht getan. Und so war die Sache Gott für mich gestorben. Endgültig, wie ich damals gesagt hatte. Das hat dann auch 4, 5 Jahre angehalten und erst dann kam ich langsam wieder dazu, diese Beziehung zu Jesus aufzubauen. Entfremdung oder Abfall von Gott oder Trennung vom Partner, das ist dann möglich, wenn ich keine Erinnerungen habe, wenn ich nicht daran denke, was Gott an großen Taten in meinem Leben oder für das Volk Israel getan hat. Wenn ich nicht daran denke, was mein Partner mir einmal bedeutet hat, warum ich mich in ihn verliebt habe, warum ausgerechnet sie die Frau meines Lebens wäre. Gott bedeutet mir unter anderem, dass ich aus dieser Selbstumdrehung herauskomme, dass ich mich an ihn wende und dass ich da sehe, was er eigentlich mit der Welt vorhat. Es ist ein Gegenüber im Gespräch vorhanden. Meine Frau bedeutet mir herausführen aus der Einsamkeit, wo ich mein Leben alleine gestalten muss. Sie ist eine Antwort auf unbeantwortete Selbstgespräche. Sie ist für mich da, wenn ich sie brauche. Und ich merke auch ganz konkret in Person, dass jemand da ist, für den ich da sein kann. Vielleicht durch ganz einfache Sachen, die ich gar nicht bewusst tue. Wenn wir diese Erinnerung also verdrängen, dann kann es zu einer Beziehungskrise, zu einer Trennung überhaupt kommen. Und wenn man dann vor der Frage steht, sich zu trennen, die Beziehung zu Jesus zu beenden, dann sollten wir eine Sache in jedem Fall im Kopf behalten. Jede Trennung hinterlässt Spuren. Das sind nicht nur die Scheidungstrümmer, die ich dann auf dem Immobilienmarkt günstig erwerben kann, oder die Scheidungskinder, die für ihr Leben geprägt sind. Es geht bei einer Trennung vom Partner, es geht bei einer Trennung von Jesus immer auch ein Teil von mir. Und da denke ich an eine Ehe aus meiner Familie, die nach über 25 Jahren geschieden wurde. Die Kinder sind aus dem Haus, finanzielle Probleme gibt es nicht. Rein für die Juristen, für die Anwälte, also eine ganz einfache Sache. Die Scheidung ging auch einfach über die Bühne. Aber einer der Partner, die Frau, hat den anderen, den Mann, erst zu dem gemacht, was er heute eigentlich ist. Er ist heute ein erfolgreicher Ingenieur, verdient mehr Geld, als er ausgeben kann. Sie hat in seiner Jugendzeit ihn dazu getrieben, seine Ausbildung auch erst anzugehen und auch dann zum Ende zu bringen. Er war mehr so der Schluri, sagen wir im Norddeutschland. Sie hat ihm den Rahmen abgesteckt und hat gesagt, das machst du jetzt. Und heute profitiert er davon. Und die zwei haben sich nach 25 Jahren getrennt. Da ist einer vom anderen menschlich enttäuscht. Bei so einer Trennung, das kennen wir auch aus unserer Familie, da zerplatzt die ganze Familie. Da kennt der Bruder seine Schwester nicht mehr. Die begegnen sich auf der Straße und grüßen sich nicht. Die Schwester lädt zu ihrer Hochzeit ein, die Mutter, nicht den Bruder, nicht den Vater. Menschlich enttäuscht. Und genauso ist Gott von Israel, Juda, menschlich enttäuscht. Jeremia nennt hier zwei Sünden. Erste Sünde, Israel verlässt seinen Herrn. Und die zweite Sünde, Israel sucht sich einen untauglichen Ersatz. Das gibt es nicht mal bei den verachteten Heiden. Oder auf die Partnerschaft übertragen. Erste Sünde, ich verlasse meinen Partner. Und die zweite Sünde, ich wende mich jemandem Neuen zu. Eine Ehekrise fällt nicht vom Himmel, eine Trennung auch nicht, sondern das zeichnet sich ab. Und wenn es dann sich einstellt, wenn man das Gefühl hat, dass es nicht mehr funktioniert in einer Beziehung, dann stehen wir nicht alleine da. Wir haben Helfer, die uns unterstützen. Jeremia nannte die Priester, die Gesetzeshüter und die Hirten des Volkes. Bei einer drohenden Trennung vom Ehepartner bin ich heute von diesen Personen meist verlassen. Die Priester, die Kirche, sie bietet ja die Trauungen, die Hochzeiten in Weiß an. Gestern waren wir gerade wieder so auf einer Hochzeit. Schöne Feier. Aber die Ehe als Wert wird nicht dargestellt. Diese Hochzeit in Weiß, die wird als kirchliche Ware häufig, nicht überall, verschleudert. Die Gesetzeshüter, unser Rechtssystem, das trägt der gesellschaftlichen Entwicklung Rechnung, wie es immer so schön heißt. Es passt sich dieser Tendenz an. Nicht-eheliche Gemeinschaften und zeitlich befristete Partnerschaften, Lebensabschnittsbegleiter, rechtlich und steuerlich gleichzustellen. Und irgendwann kann ich mich auch mit meinem Freund Dirk, wenn ich will, in eine gleichgeschlechtliche Beziehung begeben. Und steuerlich sieht das für uns dann genauso aus. Da finde ich also keinen Schutz. Und die Hirten, die Vorbilder der Nation, die sind im Hinblick auf Partnerschaften auch ganz im Trend der Zeit kein Vorbild. Politiker, Sportler, Stars, viele leben ihre zeitlich begrenzten Partnerschaften. Wir waren ja jetzt in Urlaub, jetzt vor 6-8 Wochen. Wir hatten mal wieder das Vergnügen eines Fernsehers in der Ferienwohnung. Zu Hause haben wir das nicht. Und beim abendlichen Zappen über die Kanäle hink ich dann in irgendeiner Talkshow, wo sich dann die Bekannten und Vorbilder der deutschen Gesellschaft, ein Politiker, ein Sportstar und ein Kabarettist von dem Talkmaster über ihre Beziehungen bzw. das, was die mal waren, haben interviewen lassen. Alle waren geschieden und inzwischen in neuer, nicht-ehelicher Gemeinschaft. Bei einer Trennung von Jesus helfen mir Gesetzeshüter und Hirten ebenfalls nicht. Aber wir haben Priester, wir haben Pfarrer und dort kann ich hingehen zum Gebet. Dort kann ich meine unbeantworteten Fragen stellen. Dort kann ich sprechen und fragen und ich bekomme vielleicht auch Antworten, die mir nützen. Ich persönlich habe mich für die Person aus unserer Gemeinde gefreut, die den Weg zu unserem Pfarrer gefunden hat, um für sie wichtige Fragen zu klären. Und wir haben auch Seelsorger in der Gemeinde, und das ist gut zu wissen, wo ich zur Beichte oder zur Klärung von Problemen, zur Lebensberatung hingehen kann. Und ich habe mich auch für diese Person gefreut, dass sie den Mut hatte, auch zu einem christlichen Seelsorger zu gehen. Gerade weil mir der Mut zu diesem Schritt immer noch fehlt. Und ich brauche das manchmal auch. Und es bleibt das, was unsere Gemeinde so ausmacht. Die Freunde, die Haus-, Jugendkreise, die Gebetskreise, wo wir als Gläubige in unserer Beziehung zu Jesus nicht allein sind. In unserer eigenen Familie, im Bekanntenkreis, hatten wir jetzt etliche Scheidungen und Trennungen. Und ich kann über keinen dieser Fälle richten, es steht mir nicht zu, ich will es auch gar nicht. Denn die Hintergründe, die zu einer partnerschaftlichen Trennung dann führen, die emotionalen Verletzungen, die kann man von außen nicht sehen. Das können nur die unmittelbar Betroffenen. Deswegen urteile ich auch über gar keinen, der in Trennung lebt. Aber ich wünsche uns allen die Einsicht, dass diese Beziehung zum Partner und die Beziehung zu Jesus, dass die gepflegt werden muss. Das gilt sowohl zwischenmenschlich als auch zu Gott. Ich wünsche uns allen, dass Jesus nicht unser Lebensabschnittsbegleiter wird, sondern unser, streichen Sie den Abschnitt, unser Lebensbegleiter. Und dann gilt, was Jesaja im 62. Kapitel sagt: Ein Schmuckstück wirst du sein, das der Herr in seiner Hand hält, wie ein König seine Krone. Und der Friede Gottes, der größer ist als alle menschliche Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne von nun an bis in Ewigkeit. Amen.